Ja, vielen Dank. Ihr setzt euch heute um diese Zeit eigentlich einer gewissen Gefahr aus. Der Metabolismus ist im Minimum. Man schläft normalerweise ein. Mir wird es nicht passieren, nachdem ich hier zu sprechen habe. Es hat jemand mal gesagt, er hat sich eine Tasse Kaffee zur Kanzel geholt, damit er nicht einschläft bei der Predigt. So schlimm ist es noch nicht. Es gibt zwar den Schlafgeist im Propheten Jesaja im 29. Kapitel, aber jetzt zwei kurze Nachträge zu diesem Thema Lobpreisgeneration. Dieses Zitat, ich habe ja erwähnt, das ist die jüngste Studie, das ist ein paar Wochen, ein paar Monate alt erst, wo Tobias Feix und Tobias Künkler, die nicht, also unsere, die denken mehr so postmodern, emergent, diese Untersuchung gemacht haben. Und wörtliches Zitat, der Lobpreis fühle sie deswegen so aus, Lobpreis ist auch deshalb so beliebt, weil der eigene Körper von den Jugendlichen als Resonanzraum empfunden wird, indem sie Gott erleben, sie spüren sich und Gott. Also eine fast bessere Definition eines Götzen gibt es überhaupt nicht. Und wie gesagt, 62% sagten, sie werden am meisten vom Lobpreis erbaut. Und das andere, mich hat jemand zu ICF gefragt, der ICF International Christian Fellowship, ist jetzt ja auch, glaube ich, in Wien gelandet. Ich weiß von einem Bruder, hat lange versucht, es zu verhindern. Und wie sind die einzuordnen? Also der Chefälteste von ICF Zürich, Leo Bicker, hat die größte Gemeinde der Schweiz, ist so bei 5000. Und wegen ihres großen Erfolges, das war im Jahre 2002, glaube ich, wurde er eingeladen zur Evangelistenkonferenz. Und da kam ich dahin und da hat mir das Wilhelm Pahls dann gleich zugeflüstert. Ich gehöre auch zur Deutschen Evangelistenkonferenz. Und wie der Leo Bicker da war, er hatte nicht einen Podiumsvortrag, aber es gibt so Möglichkeiten, seine Arbeit vorzustellen. Und wie kann der Tausende erreichen? Was ist ein Geheimnis? Und da hat er die anwesenden Evangelisten verglichen mit Hesekiel 37, die Totengebeine. Naja, mag er recht haben. Und dann hat er aber zum Schluss, damit der Geist Gottes über diese verdorrten Gebeine käme, dreimal ins Mikrofon gepustet. Also das hat dann doch auch sogar Leuten, die pro-charismatisch waren, den Nuki rausgejagt, wie die Schweizer sagen, und da wurde er dann höflich verabschiedet. Und das erzählte ich den damaligen Leiter von Neuen Lebensseminar in Wölmersen. Und da sagte er, ja, wir hatten den eingeladen bei uns, ebenfalls wiederum, wie ist dein Erfolg und so weiter, der Leo Bigger. Und dann hat er mehrmals betont, man soll Entscheidungen alleine treffen. Und dann hat ein Student aber die Frage gestellt, Paulus spricht aber vom Mehrzahl, Presbyteroi, Älteste. Und dann sagte er, ich zitiere praktisch wörtlich, Paulus wusste noch nichts von den modernen Marketing- und Managementmethoden unserer Tage und hätte er die gekannt, hätte er seine Briefe anders geschrieben. Also da fällt dann nichts mehr ein. Hat der Heilige Geist das damals nicht gewusst, was wir heute wissen? Also, und an dieser Stellung zur Bibel, da entscheidet sich ja auch wirklich die wahre Einstellung zu dem wahren Christus. Also gehen wir weiter. Wir waren hier stehen geblieben. Diese Praktiken. Letztlich ist also die Vorstellung, durch bestimmte Methoden oder Techniken, Beispiel mittels Atemübungen, Gott näher zu kommen, eigentlich das Wesen der Magie. Wir leben in einem magischen Zeitalter, Beweis ist Harry Potter. Und dann ist Gott eben eine Kraft, die man anzapfen kann, wie eine Energiequelle. Das ist das im Hinduismus, in der Esoterik und so weiter. Und die Bibel lehrt uns, es gibt nur eine Methode, Gott näher zu kommen, tue Buße. Wir haben in den Sendschreiben sehr beklagenswerte Zustände. Keiner Gemeinde sagt, der Herr, dir fehlen Charismen oder du brauchst eine besondere Erfahrung. Sagt achtmal, tue Buße. Du kommst Gott näher, indem du deine Herzenshaltung änderst, nicht deine Körperhaltung, wie im Guruismus, dass du dir die Beine um den Hals wickelst und dann irgendwie diese Gottheiten, also ich bringe das jetzt etwas deutlich, weil dieses Denken ja immer mehr mehr um sich greift und die ganzen Atemübungen haben sie schon erwähnt. Und Paulus fragt, und letztlich das, was der Bigger da gemacht hat, das ist ebenfalls so eine Magie, ins Mikrofon zu blasen. Ihr unverständigen Galater, wart euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt wurde, als er gekreuzigte. Das allein will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Und für Paulus ist die Vorstellung, den Heiligen Geist anders als durch Glaube an Jesus zu bekommen, Hexerei. Das Wort Baskaino heißt eigentlich verhext. Also hier können wir das sehen. Das heißt wörtlich Verhexerei. Und es ist unglaublich, welche Dinge manchmal geschildert werden, wie Leute angeblich den Geist bekommen haben. Nochmals, was die Reformatoren betonten, das Wort Gottes bringt den Heiligen Geist zum Herzen, der Heilige Geist bringt das Wort Gottes in das Herz. Für die Leute war das so eine Fundgrube, das Wort Gottes. Zur Zeit Zwinglis sind die Leute, die Studenten, Theologiestudenten zum Weissagen zusammengekommen. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben die Bibel gelesen. Für die war das so die Quelle des Redens Gottes, dass das praktisch wie aus erster Hand prophetisch reden. Und die Bibel spricht ja auch davon im Petrusbrief, da sagt Petrus, wir haben desto fester das prophetische Wort. Der biblische Weg, Gott näher zu kommen, ist Buße, sich vor Gott demütigen, sich nahen zu Gott. Und wird uns da in Jakobus eindrücklich geschildert. Es gibt alle zwei Jahre in Lemgo ein Treffen von führenden Predigern der Southern Baptists, unter anderem dieser Paige Patterson, und den russlanddeutschen Predigern. Die Russlanddeutschen sind 20% der Evangelikalen in der deutschen Szene. Es sind ja damals mit der Perestroika viele da zurückgekommen und die sind von Natur aus sehr konservativ geprägt. Mit Bibelkritik können die nichts anfangen, da ist man sehr dankbar. Auch Frauenfrage ist noch kein Thema, obwohl es bröselt auch auf. Und da sagt uns einmal ein amerikanischer Prediger, es gab im 19. Jahrhundert ein Forbidden Word. Das war das Wort Sex. Im 21. Jahrhundert gibt es auch ein Forbidden Word und das ist das Wort Sünde. Wehe, du sagst, Homosexualität ist Sünde. Und wir sehen ja die Entwicklung, also ich habe es schon erwähnt, in dem Bundesland, wo ich jetzt wohne, Hessen, wie man da in den Schulen unter der Ägide eines CDU-Familienministers da diese Gender und sexuelle Vielfalt und so weiter gepusht hat. Und da schrieben sie in ihren Leitlinien, wir verlangen die Akzeptanz anderer Lebensformen, Patchwork-Familien, Homosexuelle. Und dagegen hat sich der Elternverband gestellt, der Lehrerverband, die katholische Kirche, nicht die evangelische, weil sie sagen, schreibt nicht Akzeptanz, sondern Toleranz. Versteht ihr den Unterschied? Wir müssen unterscheiden, die Bibel, der Geist Gottes bewirkt eine Intoleranz in der Sache, aber eine Toleranz zur Person. Wir müssen zwischen Sach- und Personentoleranz unterscheiden. Und der Heilige Geist macht dich tolerant für die Person, aber nicht für die Sache. Und wir werden ja als wirkliche Kinder Gottes Leute nicht militant angreifen, die uns widersprechen oder in Sünde leben, aber wir akzeptieren es nicht. Und wenn sie verlangen Akzeptanz, dann ist das Diktatur. Der Staat diktiert hier eine Gesinnungsethik. Das ist das Ende der Freiheit, der Gewissensfreiheit. Versteht ihr den Unterschied? Ich werde also nie jemanden, der da jetzt in Sünde lebt und so weiter, steinigen. Aber ich muss ihm sagen, passen Sie auf, ich akzeptiere Sie und wir sollen ehren alle Menschen, aber ich kann Ihren Lebensstil nicht akzeptieren. Das darf man jetzt dann nicht mehr sagen. Und ich gebe das auch noch als Argumentationshilfe, weil wir ja jetzt immer mehr offen attackiert werden. Und wenn wir die Bibel wörtlich nehmen, sind wir für die Weltmenschen in derselben Ecke wie so Dschihadisten und Salafisten und so weiter und Fundamentalisten sind gefährlich. Jetzt wird diese Sache, die jetzt gerade gestern in Neuseeland war, natürlich wieder wahrscheinlich sehr breit getreten werden, um zu zeigen, schaut und ihr seid genauso und so weiter. Habt ihr es mitbekommen? Da hat irgend so ein Rechtsextremer, so wird er jedenfalls bezeichnet, 49 Moslems in Moscheen erschossen. Das seht ihr und das hat wieder Folgen. Und bei einer Debatte auch, die Christen sind ebenfalls gefährlich, da brachte bei einer öffentlichen Debatte, dieser eine Fachmann, den Andreas Breivik, der mit diesem Amoklauf in Norwegen ins Spiel, nur der einzige Verein, aus dem Andreas Breivik nach dieser Sache ausgeschlossen wurde, waren die Freimaurer, nicht eine christliche Kirche. Aber das sagt man uns natürlich nicht. Und alle in einem Boot und schreiben dann sogar öffentlich, die Evangelikalen sind genauso gefährlich. Ja, warum? Ja, ihr seid ja wie die Moslems. Ihr nehmt hier den Koran, ihr nehmt die Bibel wörtlich. Was ist dann der Unterschied? Ich lese das hier vor, weil es wird das immer mehr belächelt. Und liebe Freunde, wie immer eure Einstellung ist, lasst euch die Wahrheit der Bibel nicht nehmen. Es sagte John Wesley, wenn es irgendeinen Fehler in der Bibel gibt, könnten es auch Tausende sein. Wenn es in diesem Buch einen einzigen Irrtum gibt, dann ist es nicht von dem Gott der Wahrheit gekommen. So denkt heute kaum noch jemand. Ich denke auch so. Ich habe eine naturwissenschaftliche Ausbildung. Ich denke antithetisch, wenn ein Fehler ist, dann bricht alles zusammen. Und ich hatte viele Fragen und Gott hat mir wirklich die Bibel als wörtlich erhalten. Spurgeon, ich glaube, dass es von Anfang bis zum Schluss keinen einzigen Fehler in den Urschriften der Bibel gibt. Wenn ich nicht an die Fehlerlosigkeit des Buches glaubte, hätte ich lieber keine Bibel. Er sagte, wenn ich nicht glaubte, dass die Bibel fehlerlos ist, würde ich von keiner Kanzel verkündigen. Und die Leute haben die Welt verändert. Indem sie aber nie planten, die Welt zu verändern, sondern sie haben ein Ziel gehabt, Seelen für das Lamm zu werben. Und es hat sogar Karl Friedrich von Weizsäcker gesagt, die Gemeinde hat nicht den Auftrag, die Welt zu verändern, aber wenn sie den Auftrag Gottes erfüllt, verändert sie die Welt. Unser Auftrag ist, Seelen für das Lamm zu gewinnen. Das hat John Stott so gut gesagt. Er sagte in Römer 10, liebe Brüder, mein Herz ist beschwert wegen meiner Brüder, also seinen jüdischen Stammesverwandten, und ich würde am liebsten verflucht sein, von Christus getrennt, damit sie gerettet werden können. Und worunter leidet er? Weil sie diskriminiert sind von den Römern? Weil sie unterdrückt werden von den Römern? Weil sie womöglich nicht gleiche Rechte haben wie die Römer? Nein, dass sie verloren gehen, das muss unsere Botschaft sein. Und wenn das unser Zentrum ist, dann kann Gott tatsächlich auch Veränderungen bewirken, in ganzen, meinetwegen Landstrichen, wie es diese ja geschafft haben. Und also, dass wir durch Gottes Gnade uns nicht den Schatz der Bibel rauben lassen. Was ist jetzt der Unterschied? Englischen, a fundamental, no fun, much damn and a little bit mental. Abkürzung für die Weltmenschen. Das hat uns sehr gut erklärt ein Islamexperte. Die Bibel setzt die Wahrheitsfrage absolut. Der Islam setzt die Wahrheitsfrage absolut. Was ist der Unterschied? Die Machtfrage hat Jesus freiwillig preisgegeben. Die Machtfrage setzt der Islam absolut. Das ist der Unterschied. Jesus hat die Machtfrage freiwillig preisgegeben. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer ist von dieser Welt? Meine Jünger würden darum kämpfen. Das müsst ihr euch unbedingt merken, weil wenn wir dann zitieren diese Suren um Gewalt, dann kommen die mit dem Alten Testament und da geht sie auch manchmal recht blutig zu und seht ihr seid keinen Deut besser. Und da müsst ihr euch mindestens diese zwei Bibelstellen merken, Matthäus 26, Vers 52, da beginnt eine Wende, Jesus in Gethsemane, Petrus zückt das Schwert und der Herr sagt, stecke dein Schwert ein, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Und Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer ist von dieser Welt? Meine Jünger würden dafür kämpfen. Also, die Wahrheitsfrage setzt die Bibel absolut. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Die Machtfrage hat die Bibel, hat der Herr freiwillig preisgegeben. Gott ist jetzt sozusagen der Zurückgezogene und wirbt um uns, aber er wird uns nie zwingen. Und diese Dinge sind also der Bibel fremd. Also soweit noch diese Hinweise, weil wir jetzt immer mehr ja mit dem Islam konfrontiert werden, dass wir da richtig antworten können. Meiner Ansicht nach hatte mal ein Salafist eine gute Antwort gegeben. Der Reporter fragte ihn, ja glauben Sie denn, dass alle Leute, die nicht an ihren Koran glauben, in der Hölle landen? Und dann sagte der Salafist, ja soll ich den Koran umschreiben? Und ich fand die Antwort eigentlich konsequent. Und ähnlich könnten wir sagen, passen Sie auf, meine Meinung ist uninteressant. Ich sage nur das, was die Bibel sagt. Und ich bin nicht schlauer als Gott und sein Wort. Und soll ich jetzt die Bibel umschreiben? Nur damit es dann die politisch korrekte Entwicklung der letzten Tage passt. Also natürlich, wenn wir in einer Zeit leben, wo Sünde ein forbidden word ist, dann kann man mit dem Evangelium wenig anfangen. Weil es soll im Namen Jesu verkündigt werden, Buße zur Vergebung der Sünden. Das ist der Auftrag, den der Herr gibt in Lukas 24 seinen Jüngern. Nicht Gesellschaftsveränderung, wenn ich das schon höre, come change the world. Ja, und wir sind doch moralisch völlig bankrott. Jetzt eben bis in den Schulen hinein, bis in die Kitas, Gender und so weiter, Frühsexualisierung und wir verändern die Welt. Ja, wie ich schon sagte, als ich mich bekehrte, ein Politiker, der 68, der geschieden war, hatte keine Chance, musste die Koffer packen. Wenn man eine Lüge nachwies, musste die Koffer packen. Heute ist ja fast ein Qualitätsmerkmal. Schröder hat sich gerühmt, dass er ja dem durchschnittlichen deutschen Bürger viel näher ist, als jemand, der schon mit der vierten Frau verheiratet ist. Und uns erzählte mal ein Bruder, der die goldene Hochzeit feierte, sagte, wir waren jung verheiratet, uns hätte kein Hotel unverheiratet übernachten lassen. Wir mussten immer unser Bestes zeigen, es gab den Kuppelei-Paragrafen. Ja, heute wirst du bestraft, wenn du sie nicht übernachten lässt. Wir hatten früher Reformationsfest, jetzt haben wir Halloween. Und dann reden unsere jungen Evangelikalen in der westlichen Welt ständig von change the world, change the world. Ich kann schon nicht mehr hören. Ihr seid völlig vom Zeitgeist verändert worden. Hätten wir den Bruchteil einer Erweckung, wir würden ja das Wort Homosexualität überhaupt nicht in den Mund nehmen. Und Abtreibung überhaupt kein Thema. Und Scheidung wäre eine Katastrophe und nicht mehr oder weniger inzwischen auch das Normale in frommen Kreisen. In Amerika haben die Evangelikalen in der Scheidungsrate die Weltmenschen überholt. Die sind bei 24%, die Weltmenschen bei 23%. Eine schöne Erweckung ist das. Wobei man fairerweise sagen muss, dadurch, dass viele einfach so zusammenziehen, unverheiratet, und sich dann wieder trennen, geht das nicht in die Statistik ein. Jetzt, auf dem Weg der Atmung, angeblich bewirkte Vertiefung in das göttliche Sein, ist die klassische Unio Mystica, wie sie die Gnostiker und Schwärmer seit Jahrtausenden praktizieren. Sie finden Gott angeblich in ihren Seelengrund, jenen göttlichen Funken der Seele in ihrem innersten Wesen. Die Meditation richtet sich nach innen. Man sucht nicht den Gott, der sich außerhalb des Menschen befindet. Das ist genau das biblische Menschenbild. Gott ist der Schöpfer und du bist das Gegenüber und dich trennt ein ewiger Abgrund von diesem heiligen Gott. Die Sünde ist der Leute Verderben und als dieser Vorhang, der im Tempel war, zerriss, als unser Herr am Kreuz starb, wie ist der zerrissen? Von oben nach unten, nicht von unten nach oben, als könnte ich in eigener Kraft zurück. Deswegen durften ja der Altar im Alten Testament nicht auf Stufen errichtet werden, sozusagen, dass ich in eigener Kraft mich da hochziehen kann. Da möchte ich dann zum Abschluss euch noch ein schönes Beispiel bringen, erinnert mich daran, weil ich habe gemerkt, dass ich dann irgendwas noch vorhatte zu sagen, aber das Gehirn ist das Organ, mit dem man vergisst. Ich sage noch zur Auflockerung, kennt ihr den Verfallssatz von Heinz Erhardt? Die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Und da tröste ich mich gewöhnlich mit Ringelnatz. Auch der besessenste Vegetarier möchte nicht gerne ins Gras beißen. Also der Todfeind der Mystik, der Todfeind der Mystik ist die Leere. Und liebe Freunde, wir haben ja heute so einen Einheitszug. Und wenn ich da so ein ökumenisches Treffen habe und sagen würde, ja, es gibt manches, was uns trennt, aber was uns eint, ist viel mehr. Da bekäme ich Standing Ovation, bekäme ich stehenden Applaus. Das ist genau das, was wir hören wollen. Und da sieht man auch, wie sehr wir uns vom biblischen Denken entfernt haben. Paulus hätte an die Galater schreiben müssen, ihr lieben Galater, es gibt so vieles, was uns verbindet. Ihr glaubt an die Jungferngeburt, an die Auferstehung, an die Göttlichkeit Jesu, an die Wiederkunft, an die Himmelfahrt. Ja, das mit der Beschneidung sehe ich anders, aber das lasse ich stehen. Und mir hat gedämmert, wir haben eine andere Generation nach dem Tod von Karol Wojtyla, 2. April, wann war das, 2002 oder was, da kam dann Paparazzi, also so nannte man Benedikt Josef Ratzinger, abgekürzt Paparazzi, und also hab nicht ich erfunden, stand in der englischen Zeitschrift Sun, ja, von Hitler Youth to Paparazzi, und ist schon in gewisser Hinsicht ein integrer Mann, also schon beeindruckend. Das meinte ich also jetzt nicht despektierlich, sondern mehr zur Auflockerung. Und dann hat IDEA, also die Information der Deutschen Evangelischen Allianz, abgedruckt Zeugnisse von 5 Evangelikalen, die bei diesem katholischen Jugendkongress dabei waren, den Wojtyla angestoßen hatte und Paparazzi dann eben zu Ende führte. Und da war der Grundtenor, ja, das war so schön, die Liebe und die Liebe zu Jesus, die sie haben. Ja, das mit der Maria und dem Fegefeuer sehe ich zwar anders, aber ich lasse das stehen. Und da merkte ich, hier haben wir eine andere Generation. Wir hätten gesagt, wie bitte? Du glaubst an das vollbrachte Werk Jesu und an das Fegefeuer? Und dann hätten wir Wortwechsel, Schlagwechsel, Kugelwechsel, debattiert, hoffentlich eben mit geistlicher Kraft. Zurück zum Galaterbrief. Paulus hätte eigentlich im Zuge dieser modernen Entwicklung so schreiben müssen, ihr lieben Galater, wir haben so viel gemeinsam, das mit der Beschneidung sehe ich anders, aber ich lasse das stehen. Nein, was schreibt er? Weil ihr die Beschneidung angefügt habt, habt ihr das ganze Evangelium verraten und ihr seid unter den Anathema Esto, ihr seid verflucht. So denkt heute niemand mehr. Und Rom hat ja nicht nur die Beschneidung angefügt, das hat das Fegefeuer und das Priestertum und den Ablasshandel und die Eucharistie und. So denkt heute niemand mehr. Rom hat überhaupt nicht geändert. Ich kann euch da noch, ich hoffe, dass diese Dias noch kommen, als wir die heiligen Stufen in Rom besuchten, die Santa Scalas, auf denen 1511 Luther hochgerutscht ist. Schaut, die Heilige Schrift also ist unsere Nahrung. Ich habe auch beobachtet, wenn Leute aufhören, von der Kraft des Wortes Gottes zu leben, eine gebrochene Stellung bekommen, dann kommt so ein Wort Spiritualität. Unsere geistliche Kraft ist das Wort. Du hast nicht Sehnsucht nach Spiritualität, wenn du vom Wort Gottes lebst. Die Worte sind Geist und Leben. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann holt man es eben mit Lobpreis und Worship und liturgische Schwingungen und Räucherstäbchen und sphärische Musik. Und dann wirkt für die der Geist. Und schaut hier noch dieses Zitat. 1. Johannes 2, Vers 5. Darin ist die Liebe Gottes vollkommen, dass wir sein Wort halten. Weil viele sagen, ja, ich liebe Jesus, aber das und das nehme ich nicht so genau. Das steht auch in dieser Schrift Generation Lobpreis. Da steht sogar, sie wissen, was die Bibel sagt über Homosexualität und andere ethische Fragen, aber in der Praxis hat das wenig Gewicht. Da weiß man ja alles, wenn man die Bibel noch als Maßstab hat. Weil wenn deine Ethik nicht von der Bibel her bestimmt ist, deine Sexualität nicht von der Bibel her bestimmt ist, dann kannst du genauso Esoteriker werden. Und dann Mystizismus ist immer konfessionsübergreifend. In meinem Buch, das Amt für Verführung der Gemeinde, habe ich das Beispiel von einem Jesuiten, der bekam die Geistestaufe bei einem katholischen Gebetskreis, katholisch-charismatischen Gebetskreis, und danach sah er die Parallelen zwischen Zen-Buddhismus und Christentum. Und schrieb ein Buch, 10, ein Weg für Christen. Und das kann man oft auch beobachten, als da die Charismatik begann, auf einmal katholische Kirche, die Geschäftsleute des vollen Evangeliums, Demos Schakarian, die haben als erste gemeinsame Eucharistiefeier mit den Katholiken abgehalten und so weiter. Das war früher ja undenkbar. Das ist heute kein Problem. Mystizismus, immer konfessionsübergreifend, er neutralisiert die Unterschiede in der Lehre, indem man die Wahrheit der Schrift auf dem Altar mystische Erfahrungen opfert. Mystizismus bietet eine gemeinsame Grundlage und angeblich ist die Göttlichkeit in allem das verbindende Element. Kann man mich jetzt gut hören hinten? Thomas Keating, katholischer Priester, auch bei den Evangelikalen populärer Mystiker, und ein Schweizer Freund erzählte mir, ich war mit dem auch in Indien, ob alle Religionen gleich seien. Ja, war seine Antwort, sie seien alle gleich. Keating selbst erklärte, Stille ist konfessionslos und sie kann auf methodische Weise praktiziert werden. Die Mystik glaubt an den göttlichen Funken in allen Menschen, umarmt gewöhnlich alle Konfessionen und ist kreuzesfeindlich. Lasst es mich nochmals hier laut sagen. Paul Young, der Autor des Mega-Bestsellers Die Hütte, 22 Millionen Mal verkauft. Er hat ein weiteres Buch geschrieben, Lies We Believe About God, Lügen, die wir Gott glauben. Und er sagt, es ist eine Lüge, den Menschen zu sagen, dass sie sich bekehren sollen, weil der Geist Gottes ist in allen Menschen. Das ist der Mystiker. Wir haben den göttlichen Funken. Tja, schön wär's. Habe ich auch eine Zeit lang gedacht. Dürfte nur nicht meine Frau fragen, wie göttlich dieser Funken sein kann. Immer wenn ich alleine wo unterwegs bin, dann kann ich sagen, hier steht ein großer Heiliger und meinen alten Adam habe ich die letzten 20 Jahre nicht mehr gesehen. Also wenn ich in Indien bin, könnte ich das sagen. Aber wenn meine Frau dabei ist, und die ist ja dabei, nicht, dann muss ich das schon ein bisschen anders, milde gesagt, anders formulieren. Nein, liebe Freunde, da hausen die Drachen. Das ist manchmal schlimm, was in der eigenen Gedankenwelt sich abspielt. Der Tag, an dem Gott das Verborgene des Menschen richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt, sagt Paulus in Römer 2, Vers 16. Das Verborgene des Menschen, was meinen Sie, was da alles ans Licht kommt? Und da sind wir oft entsetzt, wenn wir dann lesen müssen oder erfahren müssen, ja, das war ja so ein lieber Kerl und dann war der pornosüchtig und das war ein Pädophiler. Ja, wie gibt es denn das? Das ist der Mensch ohne die Gnade Gottes. Und da kann man nur sagen, wehe Ihnen, wenn ich von Ihnen gewichen bin, wie Gott sagt. Roger Schütz, der Gründer des TCS-Orden, erklärte öffentlich bei einem Treffen in Stuttgart, Zitat, belegt, in jedem menschlichen Wesen wohnt der Heilige Geist. Da dachte ich, jetzt ist die Sache gegessen. Jetzt wird ja auch der unterbelichteste Evangelikale wissen, das ist Mystik, das ist New Age, das ist nicht biblisches Christentum. Pustekuchen. Mein Freund Kamprax, ich sage jetzt nicht wem, hat eine ganze Lage Unterlagen einer evangelikalen Leiterin geschickt, weil die so von TC geschwärmt hat. Und was da wirklich dahinter ist mit Roger Schütz, weggewischt. Die schöne Stille und Mystik und die Gesänge und TC. Und aber jetzt wollen wir nicht über die Motive richten, weil da sind wirklich suchende Seelen dabei und manchmal ganz prächtige Menschen. Also wir können zwischen theologischen und persönlichen Fehlern unterscheiden. Das steht hier. Die meinen es oft von Herzen gut. Henry Nouwen, eine Ikone der Evangelikalen. Der Gott, der in unserem Heiligtum wohnt, ist derselbe, der im inneren Heiligtum eines jeden Menschen wohnt. Er hat aufopferungsvoll da einen Behinderten gepflegt, das hat viele beeindruckt, aber er hat immer ein schlechtes Gewissen wegen seiner Homosexualität. Das versucht er dadurch irgendwie zu neutralisieren. Er war einer der Ersten, der auch in der katholischen Kirche Homosexualität in Schutz genommen hat. Jetzt Henry Nouwen wurde entscheidend von Thomas Merton geprägt und bekennt, dass Merton und sein Werk einen derartigen Einfluss auf sein Leben hatten, dass er die Person war, dieser Thomas Merton, die ihn am meisten inspirierte. Der Trappistenmönch Merton wiederum war stark beeinflusst von Aldous Huxley, dem Vater der Droge. Brave New World. Und Aldous Huxley, das könnt ihr hier nachlesen, im Hintergrund des Terrorismus, wurde durch den schlimmsten Satansmagier des 20. Jahrhunderts, Aleister Crowley, Sohn eines Predigers, in die Droge eingeführt. Und ich habe mich manchmal gefragt, wieso sind dieselben Leute, die so für die 68er sind und Gesellschaftsveränderung, gleichzeitig so für die Mystik. Da läuft eine parallele Linie. Einmal eben als brünnender Löwe, andermal als Engel des Lichts. Und viele Beatgruppen sind ja durch Aleister Crowley geprägt worden. Das wäre aber ein Thema wieder für sich. Und Merton sagte von Huxley, er war sehr belesen und hatte eine tiefe und scharfsinnige Einsicht in alle Arten christlich und orientalischer Literatur über Mystik. Da kriegt man sie alle unter einen Hut. Und er kam zu der erstaunlichen Einsicht, dass all dies weit davon entfernt war, lediglich Träumereien oder Magie oder Charlatanerie zu sein, sondern es war sehr real und sehr aufschlussreich. Als Aldous Huxley seinen Trip hatte, sah er sich eins mit den Stühlen und den Gegenständen und er nahm von seiner Frau das Versprechen ab, dass sie ihm am Sterbelager LSD gibt. Er wollte auf einen Trip sterben. Enkelsohn von Thomas Huxley, Darwins Bulldogge. Und sein Bruder Julian Huxley war der Vater der synthetischen Evolutionstheorie, dieses Konzept der Evolution, das man in den Schulen beigebracht hat. und der Chef der UNESCO. Und das ist jetzt der Grundfehler dieser stille Andachten, die aus der gnostischen Mystik stammen. Man meint, Gott ist der tiefste Wesensgrund aller Menschen oder der seelische Urgrund. Der göttliche Funke, der angeblich in jedem Menschen wohnt und nur zur Erleuchtung gebraucht werden soll. Und das müssen wir uns merken. Ich habe schon erwähnt, in meinem Fleisch, sagt Paulus, ich weiß, wohnt nichts Gutes. Und liebe Freunde, nochmals dahausen, die Abgründe. Mein Jüngster, der lebt in Phnom Penh, Kambodscha, arbeitet dort unter so Waisenkindern oder solche, die Hilfe brauchen. Und Kambodscha erlebte ja den schlimmsten Völkermord, ich würde sagen, der letzten 500 Jahre. Und da besuchten wir dieses Genozidmuseum, Thul Sleng. Und dann stand der Tourguide da und er ließ den Kopf hängen. Und er sagte, es ist mir peinlich, dass ich Ihnen das als Kambodschaner sagen muss. Man findet immer noch Killing Fields. Man ist jetzt bei 603. Pol Pot hat 3 Millionen Menschen getötet von 8 Millionen. Und der Westen hat zugeschaut. Und als ein Außenminister Jeng Sari in der UNO auftrat und sagt, wir haben die Städte gesäubert, bekam er anhaltenden Applaus. Phnom Penh ist am 17. April 1975 gefallen. Hier sitzt ein Zeitzeuge des allerschlimmsten Völkermordes. Wissen unsere jungen Leute nicht. In unserem Hauskreis sagte uns eine junge Frau, ja, wir haben gefühlt in der deutschen Geschichte 2-mal den Ersten und 7-mal den Zweiten Weltkrieg durchgenommen. Von Massenmorden, von dieser Seite, keine Ahnung. Also man muss einfach politisch korrekt sagen, es gibt gute Massenmörder und es gibt böse Massenmörder. Und dann stand er da und sagte, warum hat Pol Pot so viele Menschen getötet? Und er war völlig hilflos und sagte, ich weiß es nicht. Ich ging dann auf ihn zu und zeigte den Römerbrief. Kapitel 3, unsere Füße eilen Blut zu vergießen. Da ist kein göttlicher Funke. Wenn Gott die Hand zurückzieht, dann wird der Mensch zum Monstrum. Und das wusste sogar der Schleiermacher. Humanität ohne Divinität wird Bestialität. Also der Mensch ohne Gott wird zur Bestie. Das ist der berühmte Satz. Und immer noch unsere EU gegründet auf den guten Kern und den guten Menschen. Und wir haben ja alle gute Motive und das positive Menschenbild. Ja, es ist das Geheimnis der Bosheit. Und dann habe ich ja schon durchblicken lassen, Luther hatte Auseinandersetzung mit den Zwickauer Propheten, die hatten den lebendigen Jesus, er hatte den papierenden Papst. Und mit diesem Jesus verkehrten sie lebendig über Träumen, Visionen. Und dann dieses Zitat hatten wir schon gebracht, dass man auf der Hut sein soll vor solchen Leuten, die meinen, durch stille Sitzen in der Ecke empfange man den Heiligen Geist. Das ist ja genau diese Atemübungen, diese Esoterikübungen und so weiter und jetzt locker vom Hocker und Entspannung. Und da sagte der Luther, Achtung. Und jetzt das Problem der Vermischung. Wie ist die biblische Diagnose? Bring noch eine Illustration, ich werde dann zur Landung ansetzen. Ihr habt ja lang genug gelitten und so viele Dinge da reingepackt. Die Erleichterung und Freude war groß, als man diesen Sprecher los. Es gibt eine packende Geschichte, wie ein liberaler Theologe zum Glauben gefunden hat. Das war ein bekannter Mann, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Ein gewisser Barry, bekannt als liberaler Theologe, natürlich Kind aus frommem Elternhaus. Und da klopfte eines Abends ein einfaches Bauernmädchen an seine Tür und sagte, meine Mutter liegt im Sterben und sie möchte einen Pfarrer haben. Und der hat mit allen möglichen Tricks versucht, die abzuwimmeln, aber das war so ein einfaches Gemüt. Also nein, und also er musste dann Nolens, Wolens, hinterher, noch dazu diese Gegend, die verrucht ist und so weiter. Und da kam er an das Sterbelager von dieser Bauernsfrau und dann schwärmte er davon, was Jesus für ein gewaltiger, wunderbarer Mensch war und was für ein wunderbares Vorbild. Und da sagt ihm diese Frau, eigentlich schon sterbend, damit kann ich nichts anfangen. ich bin eine Sünderin, das verurteilt mich nur noch mehr. Und dann sagt er, da war ihm schlagartig klar, ich habe nichts in der Hand. Ich bin völlig hilflos. Und dann begann er das zu erzählen, was ihm seine gläubige Mutter beigebracht hatte, aber er längst über Bord geschmissen hatte, dass Jesus kam für Sünder und für Sünder gestorben ist und am Kreuz diesen Preis für die Schuld bezahlt hat. Und als er damit beginnt, er schaut ihn an, sagte ihm, now you're getting at it, jetzt kommst du ran. Und dann schreibt er, Gott, erinnere myself behind. Ich sage, ich habe sie hineinbekommen ins Reich Gottes und mich selbst hinterher. Also das gibt es auch, solche Wunder, dass Leute erkennen ihre Hilflosigkeit und wissen, der Mensch braucht Versöhnung. Und das ist ja diese einmaligste Botschaft. Freund, dir sind deine Sünden vergeben. Ich werde nicht vergessen, wie jemand mal sagt, kein Psychiater kann das sagen, Freund, dir sind deine Sünden vergeben. Das kann man nur durch die Kraft des Evangeliums. Also, nochmals, wir wollen nicht richten. Schaut, beim Beginn der neuapostolischen Bewegung, da stießen die auf Epheser 4,11, Gott hat gesetzt Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Das war ein gewisser Edward Irving, ein brennender Prediger der schottischen presbyterianischen Kirche. Und von 1. Petrus 4,7, es ist nahe das Ende aller Dinge, es steht das Ende bevor. Und vor der Wiederkunft Jesu wird Jesus noch einmal die Gaben der Urgemeinde erwecken. Und dann wurde berichtet in einem Ort in Schottland, Fernicarry, da hat ein Fischer Leute geheilt und dann haben zwei junge Frauen so unverständliche Worte von sich gegeben. Das war Mary Campbell und Margaret MacDonald. Und dann haben sie gejubelt, jetzt sind ja die urgemeindlichen Gaben, also sprich Zungenreden und Heilung wieder da. Herr, schicke uns die Apostel. Und dann haben sie nächtelang gebetet, dass sie die Apostel bekommen. Jetzt, liebe Freunde, wer betet heute noch nächtelang? Also nicht richten. Großer Eifer. Da wurde über Prophetie 12 Apostel eingesetzt. Und die sollten bis zur Wiederkunft Jesu bleiben. Das war 1832. Der letzte, John Woodhouse, ist 1902 gestorben. Und liebe Freunde, ich erwähne das deswegen, weil bei der heutigen Bibelkenntnis dieses, man nennt das heute K5, 5 Kompetenzen oder diese 5 Ämter oder diese 5 Royal Ministries, das breitet sich wie ein Steppenbrand aus. Ja, wir haben Evangelisten, wir haben Hirten. Ja, und du, lieber Prediger, du bist auch ein Pastor. Aber wo sind die Apostel und die Propheten? Und Gott ist doch derselbe. Während die Reformatoren, weil diese Klammer Apostel, Propheten steht ja nicht nur in Kapitel 4,11, die steht ja auch in Epheser 2, Vers 20, wir sind erbaut auf den Grunde der Apostel und Propheten, der Jesus der Eckstein ist. Und wegen dieses Verses und Epheser 3, 5, wie Gott jetzt offenbart hat, seinen Ratschluss der Gemeinde durch seine heiligen Apostel und Propheten, haben die Reformatoren jede Neuoffenbarung abgelehnt und haben alle Welt zu Füßen der Autorität der Apostel gesetzt, weil das Fundament ist gelegt worden. Und wenn die Leute mich heute fragen, also nochmals Epheser 2, 20, wir sind erbaut auf den Grunde der Apostel und Propheten, da Jesus der Eckstein ist. Und wo sind die Apostel und Propheten? Hier, durch das Wort Gottes. Das haben so die Reformatoren als Basis genommen und nichts mit Propheten und dergleichen da noch daran. Also ich erwähne das deswegen, weil wer betet heute noch nächtelang? Aber wir müssen alles prüfen. 1. Johannes 4,1 steht, prüfe die Geister. Es sind viele falsche Propheten ausgegangen. Und das schrieb er ja vor 2000 Jahren. Ja, wir wollen abschließend von der Bibel aufzeigen, ob so eine Vermischung möglich ist. Wo ist der biblische Befund? Die bekannte Stelle aus 2. Korinther 6, ziehe nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit Ungerechtigkeit? Was hat Licht für Gemeinschaft mit Finsternis? Er gebraucht im Grundtext immer ein anderes Wort. Das ist so ein Wortspiel. Er spricht auch von, wie stimmt Christus überein mit Belia und so weiter. Da steht auch Symphonie. Also was ist da für ein Gleichklang? Was für ein Teil hat Gläubige mit den Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ja Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, rühret nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. Also da mache ich eine Klammer auf, man erfährt immer wieder in diesen charismatischen Kreisen, ja, die haben Seelsorge gemacht und dann haben die Geister ausgetrieben, haben mir die Hände aufgelegt. Die Jünger haben bei Exorzismen nie Hände aufgelegt. Sie haben Kranken die Hände aufgelegt, nicht irgendwelchen dämonisierten Menschen. Und der Herr eigentlich auch nicht, wir haben eine Ausnahme in Lukas 13. Und da könnte ich Klagelieder anstimmen, ich darf das hier auch sagen. Wir haben keinen Fall in der Bibel, dass Frauen Hände aufgelegt haben. Und es ist ja laut Hebräer 7, Vers 7 ohne Widerrede so, dass das Geringere vom Höheren gesegnet wird. Da stellt sich die Frau eigentlich über die göttliche Schöpfungsordnung. Es ist ein Argument, ex silentio, also aus dem Schweigen, aber es würde einleuchten. Und das einzige Mal, wo wir Handauflegung mit einem Befehl verbunden haben, ist es eine Warnung. Die Hände legen niemanden zu bald auf. Mache dich nicht teilhaftig fremder Sünden, halte dich selber rein. 1. Timotheus 5, 22. Eine Episode mit dem weiblichen Gegenstück zu den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums, Women Aglow, das war in Gießen, das hat uns Helmut Weidemann erzählt, ein begnadeter Verkündiger, der wirklich in der Kraft des Wortes aus einem kleinen Hauskreis, ich nehme an, in den 60er Jahren die größte freievangelische Gemeinde in Deutschland gebaut hat. Wirklich ein super Beispiel für positives Gemeindewachstum. Und der erzählte, er hatten die ein Treffen in Gießen und dann wurde zum Segen aufgerufen und da denken ja fast alle an Handauflegung, obwohl uns das Neue Testament eigentlich nicht lehrt. Und da ging eine Frau nach vorne und als sie noch nicht bei dem Saal draußen war, überfiel sie auf einmal ein Schwall negativer und düsterer und sonstiger eben destruktiver Gedanken. Und weil das so plötzlich kam, ist sie doch irgendwie stutzig geworden und ging zu der Frau zurück, die ihr gerade vorhin die Hände aufgelegt hat. Die lief dann noch auf der Bühne herum und dann fragte sie diese Frau, passen Sie auf, Sie haben mir vorhin die Hände aufgelegt und seitdem habe ich das und das und das. Woher kommt das? Sind das Ihre Probleme? Und da ließ sie den Kopf sinken und sagt, das sind meine Probleme. Rühret nichts Unreines an. Und auch wiederum sind da oft gute Motive. Es war noch zu DDR-Zeiten, da war ich im Diakonissen-Mutterhaus Elbingerode und da hat mich eine junge Diakonisse gesprochen und hat mir da geklagt, wie da eine junge Frau immer zu ihr kommt und immer dieselben sexuellen Sünden beichtet. Und dann hat sie ihr spontan die Hände aufgelegt, aus wirklich guten Absicht. Und da war die tatsächlich frei. Und seit der Zeit hatte die Diakonisse die Probleme. Da könnte ich also bis buchstäblich Mitternacht. Also ihr kennt Träger falscher Geister daran, dass sie schnell ihre Hände auflegen. Das ist eine Identifikation und mir sagt mal jemand, auch in der DDR, nach dem Krieg war das so gut wie unbekannt. Man hat vielleicht nach Jakobus 5 mit Kranken gebetet, Hände aufgelegt, sonst gab es das nicht. Und seit der Charismatik eben immer mehr Handauflegung und so weiter. Und da läuft ja was anderes. Und seit der Charismatik warten die Leute auf eine große Geistesausgießung, während im Neuen Testament heißt es, ihr seid gläubig geworden, wartet nur noch auf das Offenbarwerden oder das Kommen unseres Herrn Jesus. Und hier ständig Geistesausgießung. Und wir wissen ja aus dem 2. Thessalonicher Brief, am Ende der Tage kommt die Geisterausgießung und die läuft ja eigentlich ziemlich ungebremst. Geht aus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, rühret nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. Und will euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Möchte aber hier auch gleich sagen, unser Herr ist der Sieger und wenn das wirklich einem passiert ist und mir ja auch, dass man eine Handauflegung, die unbiblisch war, bekommen hat, kann man sagen, Herr, vergib, reinige mich, wie wir hier sehen werden. Und dann aber auch wirklich auf die Zusage und den Sieg Jesu bauen. Denn sonst kann man gemütskrank werden. Was ist zu beachten? Schaut, zunächst haben wir einen positiven Befehl in Vers 13 vorher. Da sagt Paulus, o ihr Korinther, ihr habt nicht engen Raum bei uns, aber eng ist in euren Herzen. Stellet euch doch so zu mir, wie ich zu euch und machet euer Herz weit. Seid weit für Gott und sein Wort. Und dann seid eng. Und die Gnade nimmt uns in Zucht. Ich stamme aus einer Zeit, Rauschgift war praktisch unbekannt. Rauschgiftsüchtig zu sein, war an Negativen damals nicht mehr zu toppen. Und ja, was war so ein kleiner Götze? Das Kino, da hat man sich gefreut, Filme und so weiter. Als ich zum Glauben kam, bin ich ein Jahr lang nicht mehr ins Kino gegangen. Mir hat kein Mensch gesagt, Alexander, du darfst nicht. Wäre ja auch falsch. Es war nicht mehr interessant. Das Herz war so weit für Gott und sein Wort und die biblische Prophetie und was ich da alles fand und eben als Zeitzeuge der Rückkehr der Juden und den Sechstagekrieg und da habe ich ja auch dann diesen Artikel geschrieben und so weiter. Das war uninteressant geworden. Machet euer Herz weit und dann kannst du eng sein. Und heute sind wir weit für die Welt und eng für Gott und sein Wort. Und dann schaut, kommt es genau zu dieser Vermischung. Und jetzt kommt leider Kapitel 7, Vers 1 und die Kapiteleinteilung ist nicht inspiriert. Das gehört voll dazu, weil wir diese Verheißungen haben, meine Lieben. Lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Das schreibt Paulus an Gläubige. Du und ich, sie und ich, wir können besudelt sein. Und liebe Freunde, nochmals, wir haben heute die Generation voll Porno. Man hat, ich habe es schon erwähnt, untersucht mal, wie wirkt sich das auf Minderjährige aus, mussten Untersuchungen einstellen. Praktisch jeder hat schon Pornofilme gesehen. Wir haben eine Generation, die ist verstrickt in magische Computerspiele. Mir sagte ein junger Kerl, da war es unserer Gemeinde, er hat mir auch gestattet, ich dürfte den Namen und alles nennen, immer freundlich lächelnd, keiner wusste, dass der computerspielsüchtig war. Die Nächte durchgespielt und mir tun eigentlich diese Menschen leid, weil hier steht jemand, der nicht besser ist. Nur jetzt bin ich eben schon zu alt für sowas. Wir haben wirklich einen prächtigen jungen Mann, Multitalent und so weiter, ging als Missionar hinaus und so weiter und auf einmal bricht er die Zelte ab. Ja, warum? Unwahrscheinlich begabtes Kerlchen auf allen Gebieten, sei es Computer, sei es Musik und so weiter, auch in der Predigt, Pornosucht. Naja, wir waren noch bewahrt, wir kamen damals nicht in dieser empfindlichsten Zeit an die Sachen ran. Ich sage den Leuten ganz offen, wer damals die Dinge schon möglich gewesen wie heute, ich wäre untergegangen. Ich habe also nur die Gnade der frühen Geburten. Also hier steht nicht jemand, der besser ist. Es ist echt tragisch. Also Computerspiele, und da sagte mir dieser selbe junge Mann, das meistgespielte Computerspiel oder eines der populärsten war Diabolo. Die sind gewohnt, diese magischen Welten und so weiter. Auch diese ganze Verlagerung. Ich habe den Dave Hunt gesagt, Dave, du schreibst so dicke Schwarten über Antichrist und Endzeit und Entrückung und Romanform, das liest doch niemand. Ach, sagt er, wenn, der flog ja ständig durch die Gegend, da sehe ich die Leute mit so dicken Schwarten, sehe ich da lesen und so weiter. Man kann das richtig beobachten, bin ja auch noch einigermaßen unterwegs. Inzwischen bei dem Rückflug von Denver, eine Person hat ein Buch gelesen, die anderen klemmt da vor dem Bildschirm da über den Sitz und da schauen die sich Dinge an. Ich schaue da mal so rüber, was da läuft, was da an auch bizarren Gestalten, die überhaupt nicht mehr natürlich sind, läuft. Das ist ein richtiger Paradigmenwechsel. Und da sind so viele Dinge drin, da kann man also ruhig 10 Jahre lang herumfliegen, um sich all das anzuschauen, was man sich da an... Liest kaum noch jemand Bücher und wir haben eine Generation, die ist besudelt im Fleisch und im Geist und die hat dann keine Berührungsängste mehr und die mischt dann fröhlich das zusammen, was Paulus vorhin erwähnte. Licht, Finsternis, Gläubige, Ungläubige, Tempel Gottes mit Tempelgötzen, Christus mit Belial. Wir haben eigentlich eine Höchstform der Mystik, die alles vereinen kann. Bei Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, hat eine Meditation aufgesetzt, wo er sagt, ich will verbinden die rechte Hand mit der Erde, ich will verbinden die linke Hand mit Gestirnen, ich will verbinden die rechte Hand die linke Hand mit Christus, die rechte Hand mit Luzifer. Kriegen wir alles hin? Wir können doch jetzt auch mit den Sufis und den Moslems da zusammengehen und so weiter. Und das ist das Geheimnis dieses großen Einheitssogs. Und ich sag den Leuten offen, ich hatte Anfang der 70er Jahre kaum Unterlagen wegen der katholischen Kirche. Es wusste jeder, es ist ein falsches System. So sehr es prächtige Leute hat. Heute? Überhaupt kein Problem mehr. Einer der führende Kopf der charismatischen Erneuerung in den Freikirchen, Heiner Christian Russ, Baptist, hat die größte Baptistengemeinde in Braunschweig. Und er sagte, die charismatische Bewegung ist der Motor der Ökumene. Und da haben sie eine Eucharistiefeier gehabt und haben freudig da mitgemacht. Und wegen der Eucharistiefeier, wegen der Eucharistie und der Wandlung und dass das angeblich jetzt Gott ist und angebetet werden sollte und so weiter, da haben sich die Reformatoren Englands 1555 durch Latimere noch verbrennen lassen. Ein Latimer, ein Ridley, ein John Hooper und so weiter. Hätte man denen gesagt, eure nachkommenden Protestanten, die betrachten, dass es eine Ehre daran teilnehmen zu können, wären fassungslos gewesen. Die waren bereit, ihr Leben loszulassen. Hätten die gesagt, ja, das ist jetzt buchstäblich die Transsubstantiation und das ist der Christus und da ist die Wandlung und das beten wir an, wären die frei ausgegangen. Also das ist hier das Geheimnis dieser großen Einheitsströmungen, kaum noch Berührungsängste. Evangelikale fühlen sich, darf man das sagen, gebauchpinselt, wenn katholischer Bischof noch ein Grußwort gibt. Das ist so ein Wiener Ausdruck, ob man den bringen soll. Also fühlen sich geschmeichelt und schaut, für mich sind das Problem heute die Evangelikalen. Wenn man mich fragt, was hältst du von der Flüchtlingswelle? Ja, sage ich, lies nach, 5. Mose 28, Vers 43. Das ist das gewaltigste prophetische Kapitel. Vielleicht können wir uns diesen Satz merken, liebe Freunde. Die Bibel hat als einziges Buch in der Geschichte der Menschheit die Geschichte nicht rückblickend geschrieben, sondern vorausblickend. Und das gewaltigste Kapitel ist 5. Mose 28. Da hat er ihnen Segen und Fluch vorgelegt, Gott durch Mose. In diesem Kapitel werden die zwei großen Katastrophen Israels vorausgesagt. Die erste und zweite Wegführung. Vers 36, erste Wegführung. Vers 64, zweite Wegführung. Und dann heißt es in Vers 43, aufgelistet als Symptome des Fluchs, der Fremdling wird immer höher steigen, du wirst immer tiefer sinken. Und das muss einem doch auffallen, also ich denke, die deutsche Situation, wie es in Österreich ist, da ist es ja doch jetzt anders. Ihr habt ja auch nicht seid froh, den Migrationspakt unterschrieben, damit hat man die Souveränität Deutschlands verraten und verkauft. Das ist so, wenn du Hausbesitzer bist und jetzt kannst du nicht mehr bestimmen, wer da sich einnistet, sondern das hast du großzügig anderen überreicht. Und ich sage den Leuten, es muss dann doch auffallen, die am lautesten kreischen, Refugees welcome, die Linken und die Grünen sind am meisten für die Abtreibung. Also keine Willkommenskultur fürs eigene Volk, dafür aber umso mehr um das Fremde. Es ist alles verkehrt geworden. Versteht mich nicht falsch, wir haben nichts gegen echte Flüchtlinge. Und das Land, wo das größte Gemeindewachstum derzeit ist, laut Patrick Johnson, ist Persien, ist der Iran. Und der Pfarrer Martens hat in Berlin allein schon 500 Iraner getauft. Das ist super. Und wisst ihr, was geschieht? Die hat der Staat gnadenlos alle abgeschoben. Aber die Terroristen, die in Deutschland, holen sie zurück. Also man glaubt, man hält den Kopf nicht aus, was heute läuft. Also bitte mich nicht falsch verstehen, und wir haben natürlich persönlich den Auftrag, jeden das Evangelium zu verkündigen, das sind wir Ihnen schuldig, aber heilsgeschichtlich ist, dass Jerusalem wird zertreten werden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Das Salz ist ein gutes Ding, wenn es kraftlos ist, wozu ist es nütze, man schütte es hinaus und lasse es die Leute zertreten. Deutschland hatte 1970 drei Moscheen, jetzt haben wir 90.000. Kennt jemand den Yassir Erik? Da gibt es ein super spannendes Buch, Hass gelernt, Liebe empfangen. Ein Moslem aus dem Sudan. Und ein packendes Buch. Und ich fragte ihn, wir trafen uns auf der Jugendmissionskonferenz. Und wenn man 75 ist, ist ja höchste Zeit, dass man dort antanzt, nicht? Jugendmissionskonferenz. Und denkt an Abraham, da ging er erst mit 75 los und Gott ist ja derselbe. Also gut. Und da sagte ich, du Jasse, du bist ja der Fachmann. Er gehört jetzt zum Hauptverstand der Evangelischen Allianz, das sehe ich positiv, in Sachen Islam, Verfolgung und Islamisierung. Ich sage, Jasse, du bist ja da der Fachmann. Sehen wir Gespenster? Übertreiben wir, wenn wir vor Islamisierung warnen? Wisst ihr, was der mir sagte? Und das ist wirklich ein freundlicher und moderater Typ. Das ist zu spät, das ist vorbei, das haben die Deutschen verschlafen. Also so wie wenn ich mit Schmerzen zum Arzt komme und er sagt, sorry, inoperabel, Metastasen überall drinnen. Und für mich ist mit ein Grund eben die evangelikale Welt. Wenn die sogenannten Hochreligiösen, unsere Evangelikalen, 40%, 64% sagen ja, mich erbaut am meisten im Glauben der Lobpreis. Und an letzter Stelle die Bibel. Es gibt ja kein Vakuum. Wie kennt ihr Geschichte von Saul? Der Geist Gottes war von ihm gewichen und ein böser Geist von Gott kam über ihn. Und dann geht er zu einer spiritistischen Quelle und dann fragt ihn der Samuel, wo er bei dieser Hexe von Endor da eben den Geist des Samuel beschwört, warum störst du mich in meiner Ruhe? Und dann sagt ihm Saul, der Herr redet nicht mehr mit mir. Das ist Gericht, wenn Gott schweigt. Und Samuel muss ihm ja sagen, das war noch vor dem Heimgang des Samuels, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, hat der Herr dich verworfen. Und ja, keine Generation hat ja so das Wort Gottes verworfen. In der ganzen Schwulenfrage wird das jetzt systematisch umgedeutet. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte Leute von der baptistischen Ausbildungsstätte in Deutschland. Das gab es vor der Wende, gab es eine in Hamburg und eine andere in Ostberlin. Die wurden dann zusammengelegt in Elstal. Ich erzähle aus erster Quelle, ich hatte die ja als meine Mieter, solche Absolventen von Elstal, eine Prüfungsfrage lautete, sage 10 Gründe, warum Mose nicht gelebt hat. Die Baptisten. Und Moslems und Christen glauben natürlich an denselben Gott und Homosexualität ist völlig normal. Ja, da muss man, wie es Paulus sagen, ti un eromen, was sollen wir dazu sagen? Da fällt dann nichts mehr. Und da hat dieser, jetzt ist es ja nicht mehr, der Krüger, der hat geleitet den Internetblog Jesus.de, der ging von dem Bundesverlag aus und er sagte in der Frage der Ehe für alle, es gab keine Transmenschen. Wenn Jesus heute noch unter uns wäre, wäre auch für die Ehe von alle, sagte Krüger als Leiter des SCM, also Stiftung Christlicher Medien Bundesverlags, Internetportals Jesus.de. Führend Evangelikale. Also wie wir schon sagen, keine Berührungsängste. Und Paulus sagt, lasset uns die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Heiligung ist ein Fremdwort geworden. Wir haben Emerging Church. Wir passen uns immer mehr an den Zeitgeist an. Wir müssen die Leute gewinnen, indem wir keine Absolute setzen. Schon gar nicht mit der Bibel kommen. Bis in die Sprache hinein, die Volksbibel. Und ein Beispiel, die Furcht Gottes ist mega out. Wie ich schon sagte, bei dieser Lobpreisgeneration, sie wissen, was die Bibel sagt über ethische Fragen und Homosexualität, spielt aber in der Praxis kaum noch eine Rolle. Und es hat ein führender Evangelikaler, wir lassen jetzt mal seinen Namen weg, einen Go-Special-Gottesdienst in der Nähe von Frankfurt gehalten zum Thema Sex. Und da hat er zu Beginn dieses Special-Gottesdienstes 125 Playboy-Exemplare an die Leute verteilt, die der Verlag kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Ich erzähle keine Witze. Dann lässt uns Gott zertreten. Keine Gemeindezug, hat jemand gesagt, wir könnten mit dem zusammenarbeiten. Nein, und Heuchler und Pharisäer und das Übliche. Also statt Furcht Gottes immer mehr Spaß und Unterhaltung, wenn man so Kongresse von Freikirchen besucht hat, ein Eindruck, Christentum ist die allergrößte Spaßreligion. Man weiß nicht, ist das jetzt eine Disco gewesen oder was läuft da eigentlich? Und wollen wir aber damit nicht Schluss machen, das ist das berühmte Gartengrab in Jerusalem, das Grab ist leer. Unser Trost ist der Herr und sein Wort. Und ich schließe ab mit zwei Dingen. Ich hätte zwar da auch, wo die Dias, wir haben 2016, meine Frau und ich, eine Romreise gemacht, mit so billig Reise, Rundreise mit Bus, in erster Linie alles Rentner und Ehepaare. Ich habe noch nie eine Zeit gehabt, wo ich derartig Zeugnis geben konnte zur Zeit und zur Unzeit, von allen möglichen Dingen einsteigend. Das war echt spitze. Und da besuchten wir auch in Rom, der jetzige Papst hatte gerade seinen 80. Geburtstag, aber aus diesem Grunde waren wir nicht da, das war, glaube ich, der 14. Dezember 2016, also war es der 13. Und besuchten wir auch die Santa Scalas, also die heiligen Stufen, auf denen Luther, wie ich schon sagte, 15, 11 hochgerutscht ist, aber in der Mitte umgedreht ist, weil er merkte, das ist nicht das Wahre. Und dann kamen wir dahin und dann stand doch tatsächlich eine Tafel, die haben wir dokumentiert, die habe ich da auch irgendwo unter den Dias meines Computers versteckt, dass wenn man einen Karfreitag oder einen besonderen Feiertag da auf den Knien hochrutscht, man darf nicht hinaufgehen, bekommt man einen vollen Ablass für seine Sünden. Es hat sich gar nichts geändert. War ja auch gerade da wieder so heiliges Jahr. Und wer da kommt und eben da an der Messe teilnimmt und besonderen Kirchen da besucht, der bekommt völligen Ablass. Schlucken inzwischen auch die Frommen. Es wird als einziger Unterschied nicht mehr das verkauft. Und liebe Freunde, das ist mir ein ganz kostbarer Gedanke. Damit möchte ich auch sozusagen in die Endschleife gehen. Ist euch das bekannt, dass wenn die Priester und Hohepriester zuerst in der Stiftshütte und später im Tempel ihren Dienst taten, dass die sich nicht setzen konnten? Also ganz einfach, solange ich hier stehe, Klammer auf, ihr Ärmsten, Klammer zu, ist mein Dienst nicht abgeschlossen. Wenn ich mich setze, Klammer auf, alles erleichtert, dann ist es vorbei. Und diesen Gedanken greift der Schreiber des Hebräerbriefes auf in Kapitel 10, Vers 11. Und er sagt, ein jeglicher Priester, jetzt übersetzt Luther, ist eingesetzt, wörtlich ist da mal, steht. Und ein jeglicher Priester, jetzt wörtlich, die Elberfeld übersetzt genauer, steht, dass er alle Tage seinen Dienst tue und oftmals die gleichen Opfer bringe, welche doch nimmermehr können die Sünden wegnehmen. Also stehend, selben Opfer, Wiederholung, keine endgültige Tilgung der Sünden und praktisch keine Heilsgewissheit. Und jetzt geht er über zu unserem Herrn und sagt, dieser aber hat ein Opfer für die Sünden gebracht, sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Und das ist der Unterschied zwischen den Hohepriestern der Katholiken und den Hohepriestern des Evangeliums. Das war das Evangelium. Unser Hohepriester sitzt, der muss nicht wegen der Formel des katholischen Priesters bei der Wandlung, wenn die Glocken läuten, aus dem Thron Gottes in die Hostie hinein, um dann angebetet und geopfert zu werden. Das ist Gott ein Gräuel. Da ist das ganze Kreuzesopfer durchgestrichen. Und deswegen haben sie auch keine Heilsgewissheit. Und dieser blutende Jesu, dieses Stigma da, das begann mit Franz von Assisi 1226, Vision eines gefiederten Kreuzes und dann barst es aus seinem Leib heraus. Das ist Gott ein Gräuel. Das ist alles ein anderes Jesus. Unser Jesus leidet nicht mehr, unser Jesus wird nicht mehr geopfert, unser Jesus sitzt, es ist alles bezahlt und deswegen kann ein Typ wie Alexander Seibel wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Und den gleichen Gedanken haben wir in Hebräer 1, Vers 3, da heißt es, er hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden, hat sich gesetzt zum Rechten der Majestät in der Höhe. Also das ist so wichtig, das wiederholen wir, Hebräer 1, 3, da wird Jesus vorgestellt als König, Priester und Prophet, hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden, hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und liebe Freunde, ich werde das nicht vergessen, ich hatte ja vor 50 Jahren einen Unfall mit 13 Knochenbrüchen. Hier sieht man seine Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. Anlehnung von Wilhelm Busch. Der Arm ist seitdem kaputt und. Und das war in Bayern, Osternhofen. Damals war die A3 noch nicht durchgehend fertig. Und ich wurde dann mit dem Krankenwagen nach Wien gebracht. Und ich gab dort einer Frau Zeugnis. Glauben Sie an Jesus? Ja. Haben Sie ewiges Leben? Und da war es ein Schrei ihres Herzens. Wenn ich das bloß wüsste. Ich werde es nicht vergessen. Und er hat mich so erbarmt. Und versteht ihr, da beginnt man dieses System, dass diese gottesfürchtigen Menschen in so einen Käfig hält, zu hassen. Der Herr Jesus sagt der Gemeinde Ephesus, das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche ich auch hasse. Er sagt nicht die Nikolaiten, sondern die Werke. Denn je mehr man die Menschen liebt, desto mehr beginnt man das, was sie da klammert, zu hassen. Und es ist Folgendes berichtet worden. Ein gewisser Jimmy Casse hat Folgendes erzählt. Das war ein ehemaliger Katholik in den USA, macht eine super Arbeit unter Katholiken. Und das hat sich dann rumgesprochen. Da gibt es einen, der arbeitet unter Katholiken. Und dann wurde er von einem Ehepaar, die Frau war eine Lehrerin, eingeladen. Die haben ihren Glauben ernst genommen, aber sie merken, es fehlt irgendwas. Und er kommt in das Zimmer und da saß nicht ein, da saßen vier Ehepaare. Da hat man zunächst Nettigkeiten ausgetauscht und dann kam man auf die Frage zu sprechen, was geschieht nach dem Tode? Antwort, das kann kein Mensch wissen. Und das ist die Tragik. Rom hat ja bei der Gegenreformation, die 1545 in Trient, das Tridentinische Konzil begann, Heilsgewissheit mit einem Bann belegt. Verflucht ist, wer das sagt, es heißt, ich sei es heilsgewiss. Das ist einer der schlimmsten Sätze, die man jemals geprägt hat. Rom hat nie widerrufen. Und also die Frage war, was geschieht nach dem Tode? Dann sagte dieser Jim McCassis, dieser Frau, die ihn eingeladen hat, diese Lehrerin, lesen Sie nach 1. Johannes 5, Vers 13. Da begann die zu lesen. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glauben an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr das ewige Leben habt. Er sagte, zeigen Sie mir Ihre Bibel. Schaut hinein, gab sie zurück, lesen Sie es noch einmal. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glauben an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr das ewige Leben habt. Die hat viermal gelesen, hat ein Wort nicht gesehen, das Wort Identität, damit ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Da sind geistliche Mächte im Spiel. Da geht alles darum, dass du das nicht weißt. Denn der Johannesbrief sagt, du kannst noch so fromm sein, wenn du nicht weißt, dass du ewiges Leben hast. Lies die Verse vorher, machst du Gott zum Lügner. Man fragt die Leute, glaubst du an Jesus? Ja, Jesus sagt in Johannes 6, 38, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Glaubst du an Jesus? Ja. Hast du ewiges Leben? Kann man nicht wissen. Versteht ihr? Machst Gott zum Lügner. So einfach. Und hängt natürlich alles damit zusammen, dass sie einen anderen Jesus haben. Unser Jesus sitzt für immer zu Rechten Gottes als Hohepriester. Und vielleicht wisst ihr auch, zur Zeit der römischen Cäsaren war die Buchhaltung einfacher. Da hat man an die Tür geheftet, Paulus nennt es die Handschrift, das Chirographon, den Schuldbrief. Und da stand drauf, warum man vor Cäsar schuldig war. Und wenn man diese Schuld abgesessen, bezahlt hatte, sonst wie beglichen hatte, hat man die Schuld durchgestrichen. Ein Wort darüber geschrieben, Tetelestai. Das war das letzte Wort Jesu, Johannes 19, Vers 30 vom Kreuz. Das ist vollbracht. Alles bezahlt. Und da frage ich die Leute, weißt du, dass über deinem Leben steht, mit dem Blut Jesu bezahlt, getilgt. Das ist alles bezahlt worden, dein Hohepriester sitzt. Ja, wir sündigen immer noch, aber wir sind gewaschen, wir müssen uns die Füße noch waschen lassen. Dieses wunderbare Bild, wir sind gereinigt, aber solange wir hier auf Erden sind, werden wir noch besudelt. Ich muss täglich bitten, Herr, reinige mich, aber ich weiß, ich bin Kind Gottes. Und das ist ja das Allerwichtigste. Also unser Trost ist der Herr und sein Wort. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Nochmals, wenn du in irgendeine Irrströmung hineingelaufen bist, die hast Hände auflegen lassen und, das Blut Jesu reinigt, wenn wir es bekennen. Wir wissen von etlichen Leuten, denen ist das klar geworden, haben gesagt, Herr, vergib mir alle falschen Handauflegungen und hier und da und dort. Und auf einmal waren die Dinge weg. Und der berühmte Satz, ihr seid von Gott und habt jenen überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Und wir wissen, wer in uns ist. Wenn ihr aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und man singt mit Freuden vom Sieg des Herrn in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg, die Rechte des Herrn ist erhöht. Und was immer noch die Gnade Gottes vermag, damit möchte ich jetzt bewusst abschließen. Das war ein Bericht in der Zeitschrift der Gideons, ein Freundesbrief. Da hat man sich getroffen, das war schon länger her, ich glaube im Jahr 2000, in Chicago und da hat ein gewisser George sein Zeugnis gegeben. Auf der Straße gelandet, Drogenhandel, prostituiert und dann stieg er auf in der Mafia, war schnell einer der Höchsten, war dann, glaube ich, der Zweite überhaupt in der US-Mafia und wurde dann gefangen genommen, zum Tode verurteilt. In der Todeszelle totale Überwachung. Gibt überhaupt kein Privatleben. Videoüberwacht. Die einzige Abwechslung, er durfte einmal an einem Sonntag in die Bibliothek. Naja, jetzt hat er sonst nichts zu tun. Und aber auch gefesselt an den Gefängniswärter. Und er geht in die Bibliothek, das ist so ein Lesepult, und da liegt ein verschmiertes Buch drauf. Das war eine Gideon-Bibel. Und er beugt sich hinein, hat ja sonst nichts zu tun, er fängt an zu lesen. Er hat es sogar dann geschafft, diese Bibel mitgehen zu lassen. Aber wenn man videoüberwacht wird, total, hat man natürlich schnell gemerkt, dass er da etwas hat mitgehen lassen. Aber weil es die Bibel war, hat man es ihm gestattet zu behalten. Also das zeigt doch noch den christlichen Ursprung. Wäre das ein muslimisches Land oder gar Nordkorea, dann sieht es anders aus. Allmählich hat man den Eindruck, auch bei uns, es wird immer gefährlicher mit der Bibel. Und dann wurde der Gouverneur gewechselt. Der hat ihn also lebenslänglich begnadet. Dann kam wieder ein neuer Gouverneur, der hat wieder Todesstrafe. Und zum Schluss auf einmal wurde er begnadet und durfte mit Auflagen frei ausgehen. Also er kam durch die Bibel zum Glauben, hat auch einen Bibelkreis gegründet. Die Mafia wartete schon, er wusste zu viel. Und er wollte abhauen. Er wusste natürlich auch, dass die hinter ihm her sind, aber die Mafia sagt, er hat überall ihre Leute. Und als seine Frau mit den zwei Kindern nach Südamerika wegfliegen wollte, haben sie die gekidnappt, um ihn zu erpressen. Er gab nicht nach, sie haben seine Frau ermordet. Er gab nicht nach, haben seine Kinder freigelassen. Ein paar Wochen danach kriegt er einen Anruf: George, der, der deine Frau erschossen hat, ist der Jim. Der sitzt dort gar nicht so weit von dir in diesem McDonald's. Und da kommt in ihm der ganze Hass hoch, ausgerechnet Jim, dieser brutale Kerl und so weiter. Und er holt die Pistole und steckt sie in die rechte Hosentasche. Und aus irgendeinem Grund steckt er die Gideon-Bibel noch in die linke Hosentasche. Das ist ein gutes Bild für unsere zwei Naturen. Hier die alte und hier die neue. Und die sind Todfeinde bis zum Atemzug. Die kannst du nicht verbessern, kannst du nur in den Tod geben und durch Heiligungsleben in Schach halten. Und ich habe es ja schon angedeutet, nicht? Ich kann, falls ihr mich nicht kennt, sagen, ich habe meinen alten Adam nie gesehen. Aber wenn meine Frau dabei ist, lieber nicht. Das ist so wie Herpes, wirst du nie mehr los. Und dann gibt es den bösen Tag, auf einmal kommen dann diese Bläschen wieder. Und manchmal benimmt man sich so, dass man sich denkt, was ist denn das jetzt? Ich dachte, ich bin schon jahrzehntelang Christ. Du benimmst dich ja wie ein Daumenlutscher. Und da ist man manchmal verzagt, wenn man merkt, wie das Alte auf einmal wieder da ist. Da gibt es eben nur eines, Herr, du bist größer, beugen. Und er kommt in das Restaurant zurück zu dem George und der Jim sitzt in idealer Schussposition. Und er sitzt ganz lässig da. Für den war das so, einfach ein Mord der Mafia als Auftrag ausführen, so als ein Paket abgeben, Postbeamter. Und als er gerade da ziehen möchte, blickt der Jim auf und sagt, George, was ist mit dir los? Du siehst so verändert aus. Ich will dir sagen, was mit mir passiert ist. Pistole zurück. Gideon Bibel raus, setzt sich an den Tisch, halbe Stunde mit dem ihm den Heilsweg erklärt. Lies ihm die Gideon Bibel zurück, gab sie ihm. Ein paar Wochen danach ruft Jim an, sagt, George, ich habe auch Jesus gefunden. Das ist die Gnade unseres Herrn. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade viel mächtiger geworden. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Das ist nach wie vor die herrlichste Botschaft, die wir weiter sagen können. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, hab Dank für deine Geduld, auch für die Einmaligkeit deines prophetischen Wortes, wie es uns die Dinge auch geschildert hat, diesen letzten Tagen. Wir haben einiges aufgegriffen. Und er möge es Gnade schenken, gerade weil solche in diese Strömungen hineingeraten, oft genug unsere Geschwister sind, sich nicht nochmals bekehren müssen. Herr, du kannst geben, dass man sich reinigt von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Du weißt, wie die Versuchungen heute im Zeitalter der bald schon totalen Vernetzung unglaublich groß sind. Aber immer noch bist du größer, immer noch bist du stärker. Und Herr, wir wollen aufblicken zu dir. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unsere Zukunft und du wirst wiederkommen. Danken dir, dass dein Wort stimmt. Und Herr, behalte uns diese Ehrfurcht für deinem Wort. Das bitte ich in deinen treuen Namen. Amen. Ich bringe noch einen kurzen Nachtrag. Das hätte eigentlich noch erwähnt werden sollen. Weil wir sehen, wie jetzt fast überall charismatische, verschiedenstark Kreise sich ausbreiten, ökumenische Heilungsräume, Healing Rooms, Weissagungen, dort wieder eine Prophetin und dort ein Prophet und so weiter. Das nimmt epidemisch zu. Und ich habe ja erwähnt, wie ein Kennzeichen Schockwellen sein werden von diesem Bild der Zerstörung des Tempels, ihr erinnert euch. Und so eine Schockwelle war natürlich auch Schwarzer Freitag, 30. Juni 2017 in Deutschland. Ehe für alle wurde einfach so durchgewunken. Und das vergleicht die Bibel mit einem Erdbeben, dass das, was also Jahrhunderte, Jahrtausende gegolten hat, nie einem Menschen in Frage gestellt hat, worauf man sich gründen konnte, wird dir weggenommen. Und bei der Evangelistenkonferenz, die ist immer so Ende des Jahres, so Ende November, Anfang Dezember. Da sind die geschäftigen Evangelisten meistens nicht so engagiert. Treffen wir uns und da war ein Bruder, lassen wir mal den Namen weg, die standen noch etwas unter wirklicher Betroffenheit. Gerade im Jahr der 500-Jahr-Feier der Reformation 2017, wo man uns eben mit Wort Gottes in wirklich, das war Luthers größte Leistung, das Wort Gottes eben uns verständlich gegeben hat und er schuf es als Mann und Frau. Und dann nahm ich den Bruder beiseite und sagte nur, ja, du, wir sehen jetzt die Erfüllung von Matthäus 24, Vers 14, also die Wiederkunftsrede und Luther übersetzt unglaubwörtlich die Gesetzlosigkeit, die Anomia nimmt überhand. Und die westliche christliche Welt war ja doch irgendwie auf 10 Gebote gegründet und das ist ja systematisch eingeebnet worden. Und das letzte war noch Mann, Frau und das ist jetzt mit der Gender-Ideologie ein Frontalangriff. Und dann fragte ich ihn, was steht denn vorher? Vers 11. Weiß ich nicht, hilf mir. Ja, es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und dann sagte ich ihm, du, wenn ich die Bibel als Kompass habe, muss ich annehmen, in der Zeit von Sodom und Gomorra, der Bekämpfung und Zerstörung der Gebote Gottes, kommen die Propheten. Und jetzt haben wir sie wie Sand am Meer. Und die sagen, wir sind die Erfüllung der Urgemeinde und Joel und Söhne und Töchter werden weissagen. Nein, ihr seid Matthäus 24, Vers 11 am Ende der Tage. Viele falsche Propheten werden viele verführen. Die werden erfolgreich sein. Und die größten Gemeinden in Deutschland, in der Schweiz haben falsche Propheten, wie Leo Bigger oder Peter Wenz und so weiter, der da jetzt in Stuttgart so heftige Kämpfe auch erlebt hat. Und noch einmal haben wir so eine Kombination, dass wir uns das merken können, am Ende der Tage von diesem Bild der Wehen, das geht dann in immer kürzeren Abständen, am Ende der Tage kommen die falschen Propheten und die Gottlosen sozusagen. Wir haben nochmal so eine Kombination in der Bergpredigt, Matthäus 7, 22. Es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, große Taten getan und dann werde ich ihnen sagen, weichet von mir, ich habe euch nie gekannt, ihr Täter, wörtlich der Anomia, der Gesetzlosigkeit. Da haben wir auch wieder so eine Kombination. Die sagen ja nicht, Herr, wir haben geglaubt, dass du für unsere Sünden gestorben bist. sondern wir haben ähnlich wie die Katholiken ja in deinem Namen große Taten getan. Hier liturgische gute Werke und in dem Fall hier eben auf charismatischer Ebene geweissagt und so weiter. Und wirklich tragisch ist das Wort viele, weil das ist ja ein Satz aus der Bergpredigt. Und dieses Wort Poloi, viele, gibt es nur zweimal in der Bergpredigt. Das erste Mal Matthäus 7, 13, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt, und es sind viele, die darauf gehen. Und dann sagt der Herr, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, habe ich deinen Namen geweissen. Und wir haben sie wie Sand am Meer. Viele denken noch, das ist eine große Erweckung und so weiter. Ist leider eine andere Erfüllung. So sehr es natürlich da auch Echte hat, die in einen Sog der Verführung hineingeraten sind und ich schon erwähnt habe, die da rauskamen, mussten sich normalerweise nicht nochmals bekehren. Das waren Kinder Gottes, aber eben auch die können verführt werden, wenn wir eben nicht das Wort Gottes als unser Maßstab haben und der Gesamtlehre der Schrift uns stellen. Also das wollte ich noch nachtragen.
Lieber Alexander, wir sagen Gott Dank für deinen Dienst und möge daraus in uns Frucht kommen, die dann dir zum Lohn wird. Denn nichts ist vergeblich, was hier vor dem Herrn geschieht. Und so möchte ich jetzt auch noch ein paar kurze Hinweise geben, bevor wir das mit einem Lied abschließen und vielleicht auch ein Gebet. Denkt daran, unten haben wir noch den Büchertisch. Wenn noch irgendwas da ist, beraubt den Alexander so viel nur geht.
Also das habe ich eigentlich noch einfliegen lassen an seine Adresse, weil eben das, was so Ende der 60er Jahre begann, ich habe es erwähnt, praktisch eine gewisse Grundlage ist. Jerusalem wird zertreten werden, eben was so Ende der 60er begann. Und das andere, vielleicht noch für die, die mit der charismatischen Bewegung zu tun haben, das Buch von Roche, Liebe, Sprachenreden oder Zungenreden, ist da am besten geeignet. Er erwähnt nie das Wort Pfingst oder charismatisch, er greift niemanden an, er ist ja Linguist und er zeigt auf, das ist das Echte und das ist das Falsche. Und das Zungenreden, das erklärt er sehr eindrücklich, überzeugend von der Schöpfung, vom babylonischen Gericht, vom Pfingstereignis, war die Fähigkeit, eine Sprache, die man nicht gelernt hat, die existiert, zu sprechen. Und mit diesem Schlüssel geht er durch die ganzen Kapitel von 1. Korinther 12 bis 14 und das Buch liest sich wirklich nicht langweilig. Ist also ideal bei dieser Sache, das hat ja keine Sache so viele Gemeinden gespaltet wie eben diese Zungenbewegung ist das Ideal, um an solche Leute weiterzugeben. Das eben noch dieser Hinweis, aber nochmals jetzt herzlichen Dank und Gott befohlen.